Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Ich bin heute zu Gast in Worms bei der Firma Rowe und spreche mit Frau Dr. Alexandra Kohlmann zum Selbstverständnis als Transformationsbegleiter, dem Rennstall als fahrendes Testlabor und einem gelungenen Generationenübergang. Viel Spaß!
Contora Insights, der Unternehmerpodcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
Ja, vor fast 30 Jahren habt ihr als Hersteller von Schmierstoffen angefangen. Kannst du einmal erläutern, was heute eure Produktpalette ist und wo sie zum Einsatz kommt?
Genau, wir haben ganz viele verschiedene Anwendungen. Wenn wir jetzt mal nur von dem Automotive-Bereich sprechen, da ist der Autoteilehandel und damit auch die angeschlossenen Werkstätten sind da unsere Kunden. Wir verstehen uns eben als Vollsortimenter. Das heißt, wir wollen alles anbieten, was sozusagen unser Händler im Regal braucht. Das beginnt bei den klassischen Motorenölen, also sozusagen was in den Motor von verschiedenen Autos von verschiedenen Modellen eben reinkommt, über Getriebeöle, geht aber auch bis hin zu Fetten oder Kühlerfrostschutz. Und diese Palette bieten wir in dem Bereich an. Wir haben auch einen Industrieschmierstoffbereich. Das sind dann eher Anwendungen wie Haftöle oder Metallbearbeitungsschmierstoffe, die zählen eben dann da rein. Teilweise auch sehr individuell projektierte Themen. Das heißt, man hat einen Kunden, der eine Anlage eben hat. Jemand fährt von uns als Anwendungstechniker hin, schaut sich das vor Ort an und man entwickelt zusammen mit dem Kunden eben eine ganz individuelle Produktlösung sozusagen. Also das Geschäft ist dort einfach so ein bisschen ein anderes. Und natürlich stellen wir uns jetzt auch immer mehr auch auf für den Bereich alternative Antriebe, also für Elektrofahrzeuge oder auch Hybrid, Wasserstoff-Thematiken. Das wird jetzt alles so mehr und mehr kommen. Da sind wir natürlich auch immer nah am Ball der Zeit, auch mit der eigenen F&E-Abteilung und werden dort auch Schmierstoffe oder andere Fluide als Lösung eben in Zukunft da auch anbieten.
Jetzt sind unsere Hörer ja nicht alle Ingenieure. Ich bin auch kein Ingenieur. Mein Verständnis ist, man braucht Schmierstoffe, damit sozusagen, wenn Teile aufeinander wirken, es nicht, dass die Reibung reduziert wird und deswegen auch die Abnutzung weniger ist. Ist das richtig? Also untechnisch
gesprochen? Ja, total gut gesagt schon, ja. Also es geht im Prinzip um Wärmeabtrag, also um Energiereduktion, um Reibungsminderung, teilweise auch Korrosionsschutzinhibitoren, die da drin sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auch an Fette denken, die vielleicht zum Einsatz kommen, wo zum Beispiel Salzwasser oder so besteht. Das sind einfach dann spezielle Anforderungen in diesem Umfeld. Und so kann ein Schmierstoff eben ganz viele Funktionen erfüllen. Und man kann schon generell sagen, dass alles, was sich bewegt, muss eben auch irgendwie einen Schmierstoff dazwischen haben, sodass die Teile eben, dass du halt keinen Materialverschleiß hast und die sozusagen heil bleiben an der Oberfläche.
Mhm. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass dein Vater sozusagen in dieser Branche im weitesten Sinne tätig war und dann eben 95 sozusagen gesagt hat, ich möchte selbstständig sein. Also quasi dieser klassische unternehmerische Spark und er wollte sozusagen es jetzt selber machen. Kannst du uns einmal ein bisschen erzählen, wie diese Geschichte damals losgegangen ist?
Gut, ich kann ja das nur so erzählen, wie ich es immer mitbekommen habe. Er war eben auch in der Branche schon unterwegs, eben wie du gesagt hast, im Angestelltenverhältnis, war dort auch ganz früher schon mal auf Bohrplattformen unterwegs, auch super spannend irgendwie, da war ich noch ganz klein. Und so ist er irgendwie in diese Branche auch reingekommen, war dann viel auch im Vertrieb, im Export unterwegs, gerade auch Richtung Südostasien. Und hat dann irgendwann aber scheinbar das Bedürfnis gehabt, das kann ich selbst auch oder möchte ich jetzt selbst auch glaube ich, weil einfach die Karrierechancen da nicht mehr so gegeben waren, wie er sich das halt vorgestellt hat. Ich glaube, diesen unternehmerischen Spirit, den hatten wir schon immer irgendwie in unserer Familie. Mein Opa, der war auch Schlossermeister, wir hatten eine eigene Schlosserei. Und irgendwann war dann einfach der Zeitpunkt anscheinend ja auch richtig. Gab da so ein paar Dinge, die da auch aufeinander gekommen sind. Und er hat sich eben entschlossen, in der alten Schlossereiwerkstatt dann sein Business hochzuziehen. Mhm. Und damals halt wirklich sehr, sehr rudimentär noch im Wohngebiet, ja. Das wäre heute, glaube ich, auch überhaupt nicht mehr so möglich. Wir scherzen auch manchmal, dass es eh ein Wunder ist, dass die Firma überhaupt ja existiert und dort eingetragen wurde, weil eigentlich sind wir auch ein Betrieb, der nach BIMSCH, also Bundesemissionsschutzgesetz, genehmigt werden muss. Und das ja war schon sehr abenteuerlich, wie diese Anfänge da damals waren. Und er wollte das unbedingt und es ist für mich auch irgendwie ja wahnsinnig beeindruckend, wie er diese unternehmerische Reise da irgendwie gestartet ist, mit ein paar Mischkesseln. Das war auf demselben Grundstück, wo auch das Elternhaus war. Ja, und hatte, am Anfang war er alleine und dann ist das halt nach und nach immer so ein bisschen gewachsen. Dann kam vielleicht noch eine Bürokraft dazu, jemand, der noch im Mischbereich unterstützt hat. Eine Abfüllanlage hatten wir, vielleicht irgendwann dann zwei. Und natürlich habe ich als Kind schon noch immer mitbekommen, wie viel ja Energie und Herzblut da aber auch drinsteckt. Ne? Also wir sind ja auch gerade so mal schon mal ein bisschen rumgelaufen, siehst, das ist alles ziemlich automatisiert hier am Standort in Worms. Und früher hat er sich den Wecker gestellt, weil er nachts um 3 eben aufstehen musste, weil er die Pumpe ausstellen musste, weil die Mischung halt fertig war. Und da habe ich schon vieles auch als Kind mitbekommen.
Mhm. Ich stelle mir das so vor als Private Label Hersteller, als dass ihr ja gestartet seid, kommt es hauptsächlich auf zwei Sachen an. Einmal die Qualität des Produktes, die muss irgendwie passen. Und dann aber ja auch wahrscheinlich Sales und Marketing und dieses Verkäuferische ist ja wichtig, um sozusagen dann in den Markt zu kommen. Und wenn man heute guckt, in wie vielen Ländern ihr vertreten seid, dann scheint ja auch dieser Sales- und Marketing-Teil nicht unwichtig gewesen zu sein. Wie würdest du da euren Weg beschreiben?
Also mein Vater ist auf jeden Fall ein Vertriebler mit Leib und Seele. Das hat er immer super gerne gemacht. Er liebt es, mit den Kunden zu sprechen. Und ich glaube, sein USP war, dass ja, er hatte gute Qualität, aber er ist auf jeden Fall immer auf jeden Kundenwunsch eingegangen. Also da war er immer sehr, sehr flexibel, auch wenn irgendwelche Besonderheiten gewünscht waren oder die irgendwie auch ein Problem hatten. Dadurch, dass er ja auch dieses Produkt-Know-how hatte. Also er war ja alles in einem. Er hat ja nicht nur selbst an den Mischkesseln sozusagen gestanden, sondern er hat ja auch die Produkte am Anfang auch eigens wirklich entwickelt und hatte ja dieses Know-how auch dafür. Und ich glaube, das hat ihn so besonders gemacht und deswegen ist er dann auch nach den ersten Hürden, hatte er dann auch die ersten Aufträge auch außerhalb Deutschlands. Ich glaube auch sogar, dass die ihn einmal auch fast vor dem Niedergang sozusagen gerettet haben, weil das war schon ab und an mal haarig, ne? Also das lief nicht alles immer so steil bergauf. Es hatte viele Hürden und Hindernisse, aber er hat es immer durchgezogen und sich irgendwie berappelt. Ja, und ich glaube, das war so ein bisschen auch sein USP, ne? Alles möglich zu machen und sich auch in alles da reinzuhängen für den Kunden. Und so kam es, dass wir halt gerade auch, was die Rowe Eigenmarke anging und natürlich auch den ein oder anderen Private Label Kunden überwiegend auch im Ausland von Beginn an vertreten waren. Und dann ist das eben nach und nach einfach so gewachsen, zumal natürlich auch gerade bei dem Thema Schmierstoff, du hast es gesagt, halt Qualität. Es ist halt doch auch sehr viel im Markt, was jetzt ja doch auch manchmal ein bisschen kritisch zu sehen ist. Und wenn du dir da einmal auch als Unternehmen, glaube ich, den Ruf erarbeitet hast, dass man hier dir vertrauen kann, dass ja du auch immer diese Standards auch, dass wenn du das glaubhaft rüberbringen kannst, dass diese Standards dir wichtig sind, dann hat man gerade bei uns auch in dem Bereich schon die halbe Niete. Und das sind wirklich viele, viele langjährige, auch persönliche Kundenbeziehungen, die über die letzten ja 30 Jahre, muss man sagen, da entstanden sind.
Mhm.
Und gerade da auch noch das Thema Made in Germany auch immer noch sehr, sehr wichtig war und ich denke auch in vielen Ländern heute noch ist. Wobei man auch hier sagen muss, auch hier ist ja ein bisschen Bewegung drin, ne? was das Label Made in Germany angeht.
Ja, vielleicht dann nochmal zu dem Produkt selber. Was macht denn aus deiner Sicht heute ein gutes Schmieröl aus?
Also auf jeden Fall muss es halt schmieren und sozusagen das, was wir vorhin an Funktionen auch gesagt haben, natürlich erfüllen. Aber je nachdem, in welcher Anwendung du unterwegs bist, sind das halt sehr spezifische Anforderungen. Also ja, im Motor, glaube ich, da wissen wir, dass, wie schon gesagt, Energieabtrag, am Ende auch das Thema Fuel Efficiency. Wir sehen auch hier im Markt in Europa, auch in Deutschland, dass es immer niedrigere Viskositäten gibt, die am Ende eben auch dafür sorgen, dass du weniger Energieeintrag benötigst, also quasi weniger Sprit sozusagen verbrauchst und damit am Ende auch weniger CO2 hinten raus. Ist natürlich jetzt nicht so einfach zu messen, aber das macht natürlich ein gutes Öl zum Beispiel aus. Aber ja, das lässt sich jetzt so nicht in 30 Sekunden zusammenfassen. Mhm. Hingegen, wenn du jetzt keine Ahnung, nehmen wir mal eine Industrieanwendung, zum Beispiel ein Nadelöl hast, ja, zum Betreiben von Strickmaschinen, hast du halt da ganz andere Eigenschaften, die erforderlich sind, worauf es eben ankommt.
Wenn man von außen auf euer Unternehmen guckt und sieht dann, ich weiß nicht, ihr seid in 90 Ländern oder so weltweit aktiv, dann finde ich, das ist oft was, was ja mit vielen deutschen mittelständischen Unternehmen verbunden wird, diese weltweite Aufstellung und das, was du gerade schon gesagt hast, Made in Germany als irgendwie absolutes Qualitätsmerkmal. Also ich finde es faszinierend, wenn man jetzt sich vorstellt, 95 habt ihr ja erst angefangen. Wie macht man denn so eine internationale Expansion erfolgreich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir waren, glaube ich, einfach auch sehr rührig, auch sehr proaktiv, sind selbst viel in die Märkte gegangen, haben uns auch hier nach den richtigen und auch den geeigneten Partnern umgeschaut. Uns hat auch ganz viel mit dem Thema Markenbildung zu tun. Wir haben eben vor einigen Jahren auch ganz stark auf das Thema Markenbildung und Markenbekanntschaft gesetzt. Und das ist natürlich auch was du deinen Kunden am Ende anbietest. Das ist nicht nur das Produkt, es ist, dass sie Vertrauen und auch Verlässlichkeit in eine Premium-Marke haben und der ganze Blumenstrauß, der da halt eben noch dran hängt. Also im Prinzip sind wir nicht nur Produktlieferant, sondern mittlerweile eben auch Servicepartner für unsere Händler, für die Werkstätten. Das beginnt beim Werkstattschild, was man aufhängt, aber geht auch zum Beispiel über Getriebespülgeräte. In manchen Märkten, wie kriegt man das Altöl zum Beispiel auch wieder weg? Diese ganzen Serviceleistungen, die hängen da eben auch hinten dran und die haben wir uns eben auch nach und nach sozusagen aufgebaut und da bleibt die Zeit auch nicht stehen. Also bist du halt immer auch am Ball der Zeit und es ist wirklich auch je nach Markt international auch sehr, sehr unterschiedlich, was gefordert ist und natürlich vor allen Dingen das Thema Lieferfähigkeit, Lieferperformance. Auch da merkt man gerade im internationalen Kontext, wie wichtig es ist, auch die richtigen Partner und eben an der Seite zu haben, die dann auch in der Lage sind, den Markt entsprechend auch schnell zu bedienen.
Jetzt kann man ja sagen, es ist ja nicht so, dass ihr in einem einfachen Umfeld gerade unterwegs seid. Also in vielerlei Hinsicht, das Thema E-Mobilität, da braucht man vielleicht weniger Schmierstoffe, aber auch international ist der Wettbewerb, glaube ich, eher härter geworden, so wie ich es verstehe. Wenn du dir vorstellst, sozusagen jetzt die nächsten Jahre, was meinst du denn, wie wird denn so der Produktmix in 10 Jahren bei euch sein? Wo geht's für die Firma Rowe hin?
Also wir sehen heute schon, dass wir uns auch sehr stark verbreitern, alleine durch den Anspruch, Vollsortimenter zu sein, weil natürlich schwimmen neue Modelle auf den Markt. Die alten Modelle fahren ja aber auch noch irgendwo rum in den anderen Ländern, wo wir eben auch hinliefern. Und von daher geht damit zwangsläufig auch eine Sortimentsverbreiterung einher. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir uns als Transformationsbegleiter sehen, was das Thema Mobilitätswende angeht. Weil wie schon gesagt, wir schmieren alles, was in Bewegung ist. Und das möchten wir halt eben auch auf nachhaltige Art und Weise tun. Zum Beispiel können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Wir haben ja hier so wunderschöne Kanister stehen mit unserem jüngst gelaunchten Produkt. Das ist nämlich die erste Motorenölserie basierend auf 100% biosynthetischem Basisöl. Mhm. Und das ist auch sowas, was uns super wichtig ist und was wir auch fest verankert haben in unserer Strategie, dass wir das Thema nachhaltige bzw. native Schmierstoffe eben weiter ausbauen wollen, sowohl im Industriebereich, aber eben auch in diesen automotiven Anwendungen. Genau, und von daher, egal ob das halt in Zukunft Maschinen sind oder Motoren jeglicher Art, das ist ja nicht immer nur das Automobil, auch in großen BHKWs oder in Schiffen, da sind ja auch Motoren drin, die brauchen auch Schmierstoffe oder eben auch bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten, auch die sind in Bewegung und wir sind, ich sage immer so schön, eben Transformationsbegleiter, das heißt, alles, was in Bewegung ist, das muss geschmiert werden und wahrscheinlich werden wir uns auch so ein bisschen hinwandeln vom Thema Schmierstoffe eher hin zum Fluid-Produzenten. Auch Kühlerfrostschutz ist ja kein Schmierstoff im engsten Sinne oder im klassischen Sinne und da sieht man ja auch schon, man stellt sich einfach breiter auf und es werden auch sicherlich hier neue Anwendungsfelder hinzukommen, die man vielleicht jetzt auch gar nicht so aufs Erste dahinter vermutet. Genau, gerade beim Thema Thermomanagement. Also wir werden zum Beispiel alles, wo Energie weg muss oder Wärme weg muss oder Reibung weg muss, da sieht sich Rowe ganz gut aufgestellt für die Zukunft.
Also ich glaube, wenn wir mal in die Richtung Marketing gucken, finde ich das ja sehr beeindruckend, wie ihr hier aus Worms die Marke aufgebaut habt und was ihr alles macht. Und vielleicht können wir da einmal, also ihr macht Sponsoring zum Beispiel bei Borussia Dortmund, aber ihr habt auch euren eigenen Rennstall. Da habe ich im Vorgespräch hast du es mir ein bisschen erläutert, dass das für euch auch so ein bisschen wie eine F&E-Abteilung ist. Vielleicht lass uns mal drüber sprechen, sozusagen, wie geht ihr das Thema Marketing an, Markenaufbau und dann wie verzahnt ihr das mit sowas wie einem Rennstall? Und weil ich glaube, viele kennen ja Rowe. Also ihr seid ja wirklich präsent als Familienunternehmen und ja, vielleicht erzähl doch mal, wie euer Geheimnis ist, wie ihr das gemacht habt.
Genau, also im Motorsport waren wir auch schon, also mein Papa und ich schon auch lange wirklich hobbymäßig unterwegs. Und wie es so ist, man rutscht dann in die Dinge rein und dann wachsen die und werden auf einmal super professionell. Das ist ein bisschen die Geschichte hinter dem Rennstall. Wir haben ja dann mit dem jetzigen Teamchef, HP Naundorf, einfach einen super guten Freund, aber auch professionellen Partner gefunden, der eben den Rennstall leitet. Die sitzen in St. Ingbert. Und haben halt irgendwie, so wie mein Papa eben ist, ja, das können wir auch selbst. Also er ist halt so einfach ein Machertyp und ich glaube, Dinge, wo er halt selber Lust drauf hat und die ihm Spaß machen, wo er Potenzial sieht, ja, da hat er immer große Lust, das einfach auch dann selbst zu machen und nicht anderen zu überlassen. Und damals war einfach die Idee dahinter, dass man gesagt hat, klar, ein Logo können wir auf jede Tür und jede Motorhaube draufbringen. Das haben wir auch gemacht in der Vergangenheit, also vorher. Aber wir waren ja so Motorsport verbunden. Er ist auch selbst lange Jahre gefahren. Und uns war es dann aber auch einfach wichtig, dass wir beim Thema Forschung und Entwicklung da auch so ein bisschen die Finger drauf haben. Das heißt, wir nennen das immer liebevoll unser fahrendes Labor, weil eben Produkte, die entwickelt wurden jetzt bei Rowe, eben dort auch im Testfield sozusagen zum Einsatz kommen. Deswegen fahren wir auch Langstrecke. Mit einer Ausnahme, wir sind ein Jahr mal DTM gefahren, aber ansonsten überwiegend Langstrecke, weil man dort einfach die Performance des Produktes wirklich im Einsatz unter extremsten Bedingungen ja sehr gut messen kann, auch hinterher. Und genau, und das tun wir, haben wir jetzt auch übrigens mit diesen nativen Schmierstoffen schon sehr, sehr lange getan. Die kommen eigentlich aus dem Rennsport und das bringen wir dann die Erkenntnisse daraus eben sozusagen auf die Straße für jeder Mann und jeder Frau. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Man sagt, ein Kilometer auf der Nordschleife sind so 22 Kilometer im Straßenverkehr und das kriegst du halt auf keinem Prüfstand simuliert, ne, in so kurzer Zeit. Genau.
Du hast das ja mit dem Rennfahren auch ein bisschen weitergeführt, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch eine Zeit lang selber Kart gefahren.
Genau, aber das war noch so zu Jugendzeiten.
Okay.
Also mein Papa stand irgendwann mal, ich glaube, es war mein 14. Geburtstag und ich hätte was total anderes erwartet, aber er meinte, ja, hier ist übrigens dein Rennkart. Viel Spaß, wir fahren dann jetzt mal in Urlaub. Und dann, ja, hat aber immer Spaß gemacht. Also ich hatte da immer große Freude dran.
Also ich glaube, es gibt wenig Kinder, die das Geburtstagsgeschenk nicht gerne gehabt hätten.
Ja. Also, ich bin halt nicht Wettbewerber oder so jetzt gefahren,
okay,
aber
ja.
So just for fun hatten wir da immer ja viel Freude.
Ja, vielleicht dann kommen wir doch nochmal dazu, wie sich das Unternehmen auch weiterentwickelt hat, weil also ich hatte ja das Glück, hier eine kleine Werksführung zu bekommen und ihr habt ja dann auch wirklich sehr aktiv die Wertschöpfungskette, ich sag mal, erweitert. Also das, was wir hier auf dem Tisch sehen, die Kanister, die produziert er ja zum Beispiel auch selber. Und das sind ja Make-or-Buy-Entscheidungen, die durchaus viele Hersteller anders entscheiden. Die kaufen die zu.
Ja.
Erzähl doch mal, wie es dazu kam und wie ihr da, also sehr beeindruckend, dass hier auch am Standort in Worms eben diese Kanister selber herstellt.
Ja. Also ich glaube, der Grund dafür ist, dass mein Papa einfach Ingenieur ist und kein BWLer und er sich über Make or Buy, glaube ich, schon Gedanken gemacht hat, aber immer einfach zum Make tendierte. Das liegt auch einfach, glaube ich, in seinem Charakter und Er wollte einfach immer wahnsinnig gerne unabhängig sein. Und ich weiß, vor einigen Jahren, da war das halt super en vogue, dass man halt versucht hat, alles outzusourcen, was eben ging. Und wir haben uns da eigentlich immer antizyklisch verhalten, was uns jetzt zum Beispiel auch in Pandemiezeiten sehr zugute kam. Mhm. Weil auch hier einfach immer das Thema Lieferperformance oder auch Lieferfähigkeit ganz vorne steht. Und wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, unsere Produktvielfalt ist einfach wahnsinnig groß. Und wir haben einfach gemerkt, wenn wir gewisse Dinge selbst im Griff haben und auch an Prozessen kontrollieren können, sind wir einfach bei gewissen Dingen schneller. Ein Beispiel, wir haben hier jetzt mittlerweile 50% Rezyklat drin. Das heißt, diese Kunststoffpartikel, die bestehen aus sogenanntem Rezyklat. Das ist halt recyceltes oder wiederaufbereiteter Kunststoff, der hier wiederverarbeitet wird. Und wir konnten das in wahnsinnig schneller Zeit einfach selber umsetzen, weil wir halt selbst Betreiber von diesen Anlagen sind. Wir konnten unsere Tests selbst machen. Wir wussten, okay, bis zu dem Punkt können wir gehen, dann verändert sich die Farbe. Also auch so Nachhaltigkeitsstrategien zum Beispiel können wir halt hier super gut umsetzen. Wir hatten einen Relaunch von dem Logo 2020. Klar, das lässt sich dann einfach, es geht einfach schneller, ja, wenn man die Dinge selbst beeinflussen kann. Und am Ende natürlich steht da auch eine kaufmännische Entscheidung, die er damals getroffen hat, nämlich zu sagen, ich finanziere jetzt sozusagen die Anlagen einfach selbst, aber ich bin selbst halt eben auch mein Käufer. Und mittlerweile haben wir 9 Maschinen im Maschinenpark, hier am Standort Worms, aber eben auch in Bubenheim. Und wir produzieren eben die Gebinde vor Ort, die wir benötigen für die Produktion. Das heißt, wir müssen nicht unnötig leere Luft sozusagen transportieren. Das war uns auch ganz wichtig. Also auch in das Thema CO2-Bilanz spielt das natürlich auch ganz sichtbar rein. Und mittlerweile vertrauen auch andere Kunden eben auf unsere Gebindeherstellung. Und wir sind auch in anderen Branchen mittlerweile unterwegs. Mhm. Also auch hier, wenn du dann das Werkzeug einfach erweiterst, lassen sich damit auch andere Branchen erschließen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen mein Ansatz, ne, in der zweiten Generation jetzt auch zu sagen, wir brechen das jetzt mal ein bisschen auf. Das eine funktioniert jetzt, also quasi die vertikale Integration in-house. Aber jetzt schauen wir halt auch mal, dass wir uns hier so ein bisschen auch eigenständiger in den Tochtergesellschaften aufstellen.
Also so wie ich das verstanden habe, ist das ja keine einfache Aufgabe gewesen. Du bist direkt von nach der Uni hier eingestiegen und sozusagen hast ja von klein auf das Unternehmen immer so ein bisschen mitgekriegt, aber dann bist du plötzlich in so einer verantwortlichen Situation und hast ja dann auch mit deinem Vater das Unternehmen zusammengeführt. Also die Vater-Tochter-Konstellation hat, glaube ich, viele Vorteile, aber hat wahrscheinlich auch ein paar Nachteile. Erzähl doch mal, wie ihr das gelebt habt. Wie hat das bei euch funktioniert? Wie ist Entscheidungsfindung gelaufen? Gerade wenn man so eine Gründungsfigur da an seiner Seite hat.
Ja, das war schon spannend. Ich bin direkt nach der Promotion eben eingestiegen. Wo wir jetzt hier sitzen, das war das Büro meines Vaters. Und ich saß sozusagen nebendran und erzähle ich immer ganz gerne, weil es einfach lustig ist. Er hatte, glaube ich, so ein bisschen die Idee, wir lassen jetzt mal die Tür offen und dann hört Alexandra halt mal so mit, was hier so läuft und wie wir das hier so machen. Und das war am Anfang schon eine Herausforderung. Man muss auch sagen, die Geschäftsleitung damals, die waren eigentlich voll besetzt. Also jede Position war bestens versorgt. Und ich musste gerade im ersten halben Jahr auch erstmal überlegen, was ist denn eigentlich meine Rolle hier und wo werde ich denn jetzt eigentlich gebraucht und was soll ich so machen? Und das ist mir dann auch ganz gut gelungen. Ich bin dann auch viel am Anfang erstmal im Unternehmen gewesen, habe mir die Abteilung angeschaut, mich da so ein bisschen auch versucht, in den Prozessen zurechtzufinden. Klar, ich kannte das Unternehmen logischerweise, aber wir sind natürlich auch jetzt dann am dritten Standort gewesen und umgezogen. Und da hat sich schon auch noch mal einiges auch verändert. Und da einfach auch so sichtbar zu sein, mit den Leuten eben auch zu sprechen, auch da mal so abzutasten, wie ist die Stimmung, was bedrückt die oder wo läuft es vielleicht nicht so gut. Das habe ich alles erstmal so ein bisschen aufgesaugt und analysiert und dann daraus dann auch so ein bisschen abgeleitet, wo sind vielleicht auch Felder, die in der Vergangenheit einfach nicht genug Zeit gefunden haben oder wo man sich auch einfach nicht so drum kümmern konnte. Und die habe ich dann versucht, im Prinzip so ein bisschen zu besetzen. Mhm. Das war so meine Herangehensweise damals. Und natürlich habe ich auch schnell begriffen, dass in einem Unternehmen, wo halt damals, okay, das waren dann 22 Jahre, dann quasi nur die Gründerfigur an der Spitze stand. Das ist natürlich schon ein Brett, wenn du neben mit so jemanden dann einsteigst. Viele kannten mich auch noch von früher, war ja immer auch als Kind da viel unterwegs, aber es ist einfach was anderes, wenn du da auf einmal dann halt auch in einer ja, leitenden Rolle im Prinzip drin bist. Ich bin gleich als Mitglied der Geschäftsleitung eingestiegen, ohne wirklich so zu wissen, wen leite oder wen führe ich jetzt eigentlich. Mhm. Und das musste sich halt alles wirklich erst so entwickeln und hat sich dann aber auch zum Glück ganz gut gefunden. Und wie gesagt, gerade mit ihm in der Zusammenarbeit, ist auch so ein bisschen vielleicht der Tipp an der Stelle, selten irgendwelche Alleingänge gemacht. Also wenn, habe ich da vieles auch mit ihm abgestimmt, auch wo ich wusste, das ist vielleicht für ihn nicht so einfach oder das wurde in der Vergangenheit aus den und den Gründen auch immer anders vielleicht gemacht, aber wo ich einfach auch dachte, hier, da müssen wir jetzt mal irgendwie vielleicht einen Richtungswechsel irgendwie machen, auch wenn es nicht leicht ist. Und das haben wir immer gut miteinander auch besprochen. Wir waren nicht immer einer Meinung, ich glaube, das geht auch nicht. Aber am Ende wollten wir immer das Gute und das Richtige fürs Unternehmen. Und darüber haben wir dann auch immer wieder geschafft, eine Lösung einfach zu finden. Mhm. Und das war immer sehr konstruktiv eigentlich.
Ja, hört sich also eigentlich ziemlich ideal an. Wir machen diesen Podcast ja schon eine Weile und hatten auch verschiedene Nachfolger schon. Und da hat sich, also eine Sache hat sich immer durchgezogen. Die meisten Nachfolger haben dann berichtet, dass irgendwelche Mitarbeiter sie dann auch ausgetestet haben und so abgecheckt haben, ob jetzt das immer noch sozusagen die kleine Alexandra ist oder ob das jetzt die Geschäftsführerin Alexandra ist. Kannst du auch solche Geschichten beitragen oder war das hier anders in dem Aspekt?
Oh, das ist ganz schwer, weil ich habe es irgendwie halt nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, dass ich schon vom Typ her jemand bin, der dann doch auch recht konsequent immer irgendwie war. Aber klar, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen da schon wahrscheinlich ein bisschen auseinander, von daher schwer zu sagen. Aber ich habe schon immer versucht, auch wenn Dinge halt verändert wurden oder verändert werden mussten, einfach auch da mitzunehmen. Ich meine, das sieht man ja auch jetzt, wir sind nicht in einfachen Zeiten gerade unterwegs. Mhm. Und klar, eine Nachfolge ist immer ein Change für die Belegschaft. Da kommt ein anderer Schwung rein. Auch kulturell ändert sich da natürlich ein Stück weit was. Und ich glaube schon, dass auch die letzten Jahre einfach super anstrengend waren, weil natürlich waren schon einige Richtungswechsel auch einfach dabei. Mhm. Zum Beispiel eben nicht, dass immer nur eine Person die Entscheidungen trifft, sondern auch der Weg hin zu mehr Eigenverantwortung. Wir haben uns auch, ich sag mal, zum ersten Mal mit dem Thema damals beschäftigt, beziehungsweise das auszurollen in die Breite, dass jeder wusste, okay, das ist jetzt der Plan, der Fahrplan, unsere Strategie für die nächsten Jahre. Mein Vater hatte auf jeden Fall strategische Ziele und die hat auch mit seinem engsten Kreise geteilt, aber wir sind halt mittlerweile jetzt so groß, dass wir halt auch sagen, okay, wir verteilen das einfach jetzt auch auf mehrere Schultern und allein das ist ja auch schon kulturell oder auch für die Organisation Entwicklung, die sie erstmal machen und auch gehen muss. Mhm. Und da war halt einiges oder ist auch einiges noch dabei. Jetzt kommen natürlich die ganzen transformatorischen Themen. Man kennt das ja von vielen Unternehmen, die auch dann sagen, wow, ist ganz schön viel gerade. Ne? Man hat ja sein Tagesgeschäft und dann sollst du dich jetzt auch noch um die ganzen Reporting-Themen kümmern. Du musst schauen, wie du deine Systemlandschaft, die ja gewachsen ist ohne Ende, wo man immer wieder so ein bisschen angebaut hat, wie du das irgendwie gerade ziehst oder wieder neu strukturierst. Und es ist so ein bisschen manchmal musst du halt den Keller auch einfach ausräumen und wieder halt ein bisschen neu sortieren. So ist es halt. Für mich gehört es zum Alltagsgeschäft dazu und ich glaube, für mich ist es auch klar, dass die Zeiten nicht mehr anders werden. Das Tempo ist extrem hoch, die Dynamik ist da. Und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit und ich glaube, da kommt es dann auf die gute Führung auch an, dass man eben sagt, klar, das haben wir uns für heute überlegt und wenn alles nach Plan läuft, dann ist das auch in 5 Jahren so, aber you never know, was im Außen passiert. Also wir sind ja auch gerade in unserem Geschäft von vielen Dingen im Außen, sage ich jetzt mal, abhängig und wenn sich hier irgendwie Änderungen ergeben oder irgendwas anderes passiert, wir davon betroffen sind, ja, dann müssen wir zusammensetzen und wieder die Köpfe zusammenstecken. Für mich gehört das einfach heutzutage, das ist mein Alltag, mich darauf einzustellen und klar, auf der einen Seite auch zu planen, proaktiv zu sein, aber natürlich auch an den entsprechenden Stellen rechtzeitig zu reagieren und auch wieder anzupassen.
Und hast du dann auch manchmal du musst ja dann teilweise, so stelle ich mir das vor, auch mal Entscheidungen revidieren, die vielleicht dein Vater vor ein paar Jahren getroffen hat. Also wie geht dann die Belegschaft damit um? Wie erleben die dich dann und wie begleitest du das? Wie machst du das?
Also wir erklären halt viel. Auch da haben wir eine Führungsmannschaft und sind ja jetzt irgendwie nicht alleine. Aber ich glaube, es geht nur über ganz viel Erklären und auch immer wieder. Also ganz viel Kommunikation. Und nur weil du es halt einmal gesagt hast, ist es halt noch nicht bei allen angekommen. Und immer wieder das Erklären und mit einer Stimme sprechen, halte ich dafür super wichtig.
Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du musst jetzt auch die Strategie erklären, so was würdest du sagen, das sind so die wichtigsten drei Sachen, die du so in den nächsten Jahren hier voranbringen willst?
Naja, also was natürlich schon in den Köpfen ist halt das Thema Verbrenner aus. Und zum Beispiel steht ja auch unter unserem Logo auch das Thema Motoröl, ne? Und das ist auch was wir halt auf jeden Fall erklären und auch da die Leute mitnehmen, dass wir halt sagen, wir sehen uns eben, wie ich es vorhin schon sagte, als Transformationsbefähiger oder Begleiter. Und wir wollen halt in Zukunft uns nicht nur auf Motorenöle beschränken, sondern eben generell auf Mobilität zu ermöglichen, mit nachhaltigen Produkten zum Beispiel. Und das ist so eins der wichtigsten Themen der Zukunft für uns.
Kommen wir mal einmal zum etwas privateren Thema, insofern als du ja nicht nur Firmen-Eigentümerin und Lenkerin bist, sondern auch drei kleine Kinder hast, was glaube ich viele Leute wirklich interessiert. Also ich kriege die Frage auch immer, ich habe vier Kinder und so nach dem Motto, wie bringst du das alles unter einen Hut? Wie ist das bei dir? Wie machst du denn das?
Ja, das frage ich mich freitagsabends auch immer. Nein, aber also es ist auf jeden Fall super aufregend, aber auch super schön. Und ich glaube, es geht über eine sehr, sehr gute Organisation und Abstimmung mit dem Partner. Also ich glaube nur, dass man das gemeinsam auch wirklich schaffen kann. Wir sind da einfach super gut abgestimmt. Und ja, so funktioniert es halt irgendwie.
Ja.
Irgendwie geht's immer.
Ja, ja. Ja, vielleicht, um dann auch sozusagen die nächste Generation, ist ja dann die dritte Generation. Hast du so ein bestimmtes Bild vom Unternehmertum, was du deinen Kindern vermitteln willst? Oder sozusagen, wie kommen die hier auch rein und sitzen hier mal oder laufen auch und finden die Gabelstapler toll? Oder sozusagen, wie funktioniert das? Wie lebst du das?
Also ob die jetzt auch manchmal mit hierher kommen?
Oder? Ja, durchaus.
Ja, also das war bei jedem meiner Kinder eigentlich so ein bisschen anders. Der eine war relativ häufig hier mit und ist dann immer mit dem Rowe Bobbycar die Gänge hier auf und ab gedüst. Ich versuche es eigentlich mittlerweile, muss ich auch sagen, ein bisschen zu vermeiden, auch einfach, weil ich für mich festgestellt habe, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch und dann bin ich nicht mit bei der Sache und mittlerweile geht das einfach nicht mehr so gut. Von daher versuche ich es eigentlich zu vermeiden, aber was jetzt so die Zukunft angeht, also mir ist ganz wichtig, dass die jetzt nicht den Druck irgendwie haben, dass sie hier mal operativ irgendwie rein müssen. Ja? Das kann, glaube ich, jeder von denen irgendwann für sich selbst entscheiden. Aber was ich schon wichtig finde, ist so dieses Thema Gesellschafterkompetenz und eben auch die Verantwortung, dass sie die eben verstehen und auch annehmen. Weil dafür gibt es ja verschiedenste Spielmöglichkeiten, wie man das in Zukunft eben aufziehen kann. Aber ich glaube, dass wir eben auch als Unternehmer oder eben auch eben Gesellschafter einer Firma eine gewisse Verantwortung haben, nicht nur für die Mitarbeitenden hier im Unternehmen, sondern eben auch für die Gesellschaft als Ganzes, weil wir eben nicht nur, wie gesagt, die Arbeitsplätze schaffen, sondern viele engagieren sich ja auch über ihr unternehmerisches Dasein einfach hinaus. Und ich glaube, da sind uns natürlich auch einfach Möglichkeiten gegeben, die vielleicht eben andere auch irgendwie nicht so haben. Und das müssen wir auch einfach ein Stück weit zurückgehen, ob das jetzt die soziale Gerechtigkeit angeht oder Bildungsgerechtigkeit oder was auch immer da dahinter steckt. Das können sich die drei ja dann sozusagen überlegen. Aber das ist mir wichtig, dieses Thema, dass sie auch verstehen, irgendwann, dass sie für dieses Unternehmerische hier eine gewisse Verantwortung einfach haben. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn sie die annehmen.
Das heißt, ihr seid auch hier am Standort in Worms. Ihr lebt hier und ihr werdet auch, also viele Unternehmer erzählen ja dann immer, dass sie dann eben auch an der Supermarktkasse angesprochen werden und sozusagen, dass da halt auch eine enge Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Region besteht. Und ob das in der Schule ist oder in den Sportvereinen oder so, ist das etwas, was ihr auch so lebt oder versucht ihr das, wohnt ihr vielleicht gar nicht vor Ort? Ich weiß es nicht, wir haben da vorher nicht drüber gesprochen. Wie ist da deine Sicht drauf?
Ja, total. Also wir leben hier, mein Vater lebt auch hier in der Region und auch hier merkt man, gerade auch in der Stadt, in Worms, man ist lokal verankert, verwurzelt und engagiert sich natürlich auch hier ob das jetzt in Vereinen ist, wo man auch für gesellschaftliche oder soziale Themen dann eben eintritt. Oder wir haben jetzt auch so einen tollen Digital Hub hier zum Beispiel gegründet, wo es jetzt um das Thema Gründung und Unternehmertum und Verzahnung zwischen etablierten Unternehmen und Startups geht, solche Dinge. Und da ist man halt als lokales Unternehmen einfach mit anderen hier auch zusammen im Boot und versucht für die Region einfach gemeinsam was zu bewirken.
Mhm. Scheint mir das ja sehr mustergültig zu sein, dass dein Vater dann irgendwann wirklich losgelassen hat. Ist so fast von einem Tag auf den anderen war er raus. Also viele haben ja damit zu strugglen und sozusagen die ältere Generation regiert halt immer noch irgendwie rein. Und aber bei euch scheint das ja irgendwie nicht so zu sein oder also auf jeden Fall sehr positiv zu sein. Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Wie funktioniert das?
Also es war nicht von einem Tag auf den anderen, muss man sagen, sondern also wir hatten das schon im letzten Jahr dann auch der Belegschaft verkündet. Und da hing natürlich auch so ein kleiner Kommunikations- und Nachfolgefahrplan eben hinten dran. Und er hat auch im letzten Jahr im Prinzip schon sich da so nach und nach rausgezogen. Wir sind ja bei der Rowe Mineralöweg auch wieder als Duo sozusagen angetreten. Also wir führen hier auch im Tandem. Ein langjähriger Mitarbeiter von uns, Stefan Wärmter, ist bei der Mineralöweg mein Co-Geschäftsführer. Und wir haben dann im Prinzip auch letztes Jahr schon angefangen, auch zu dritt im Prinzip zu kommunizieren, haben eben zusammen mit meinem Vater auch die strategischen Weichen auch für die Zukunft gestellt. Das haben wir uns ja nicht einfach so selbst im stillen Kämmerlein überlegt und es dann halt ausgerollt, sondern es war für ihn, glaube ich, einfach auch sehr, sehr wichtig, dass er halt wusste, das ist gut in guten Händen oder er konnte sich sozusagen da auch mit uns abstimmen, ne? Und das haben wir auch letztes Jahr dann im Prinzip auch schon der Belegschaft verkündet, wo soll die Reise hingehen, wie haben Stefan und ich das vor, so dass die einfach da gut abgeholt waren und auch das Vertrauen da auch wachsen konnte nochmal in uns eben als neues Tandem sozusagen, wobei ich ja sagen muss, ich bin schon seit 2018 ja auch Geschäftsführerin. Und im Prinzip haben wir dann bei meinem Vater so ein bisschen auch an der Weihnachtsfeier nochmal so einen fulminanten Abschied sozusagen gegeben. Aber man muss ja auch sagen, also er ist ja nicht aus der Welt und kommt ab und an auch auf jeden Fall hier vorbei und ist im Beirat, den wir auch ins Leben gerufen haben. Und wir sind einfach im engen Austausch. Also ist immer, wenn er was wissen will, immer nah dran. Und ich glaube, es ist für ihn auch einfach wichtig, für dieses Thema loslassen einfach. Ne? Von heute auf morgen kann man nicht das Baby, was man irgendwann mal vor 30 Jahren sozusagen erschaffen hat, einfach abgeben.
Mhm. Jetzt hast du hast das Thema Beirat gerade angesprochen. Also die Leitung von so einem Unternehmen ist ja auch manchmal, glaube ich, einsam. Zumindest viele Unternehmer beschreiben das so. Und das ist ja auch ein großer Schatz, die Erfahrung, die dein Vater hatte. Und sozusagen, ihr seid ja nach wie vor im Austausch natürlich. Aber wie machst du das für dich? Also wahrscheinlich durch den Beirat, aber auch sonst. Wie holst du dir quasi Rat und ja, wie soll ich sagen, Ideen von außen rein, damit es nicht ganz so einsam für dich ist, die Entscheidung zu treffen?
Also erstmal ist es halt super, dass wir im Tandem zusammen sind. Also das ist für mich einfach die beste Option, die es gibt. Das war mit meinem Vater schon super. Und es ist immer toll, wenn man auch jemanden nochmal hat, mit dem man so in den Sparring und in den Austausch gehen kann. Trotzdem ist es natürlich super wichtig, dass man nicht nur hier im eigenen Saft sozusagen schmort oder schwimmt. Ich bin da super rührig. Ich bin total gerne oder in vielen Netzwerken einfach unterwegs und auch branchenübergreifend vor allen Dingen, weil am Ende sind es meistens die gleichen Themen, was Herausforderungen angeht, mit denen Unternehmerinnen gerade konfrontiert sind. Und über Netzwerke schöpfe ich da sehr, sehr viel raus. Nicht nur Freundschaften und eine gute Zeit, die man da hat, sondern eben auch wirklich über inhaltliche Themen zu sprechen und auch sich hier mal vertrauensvoll an den einen oder anderen zu wenden. Also es ist, glaube ich, super wichtig, wird auch häufig immer noch so ein bisschen abgetan. Und damit meine ich jetzt nicht Netzwerken als Vertriebsveranstaltung, sondern wirklich, wo auch teilweise wirklich langjährige Freundschaften jetzt auch schon draus entstanden sind. Einfach, dass du Menschen so mit auf Augenhöhe begegnen kannst, hier auch mal irgendwie so ein bisschen, auch mal ein bisschen, wie soll man sagen, die Hosen runterlassen kannst sozusagen. Ne? Wir sind außerdem auch als Unternehmen im Ökosystem Maschinenraum. Das ist auch super. Das wurde mal von Fiesmann ins Leben gerufen. Und hier werden, ich glaube, mittlerweile sogar über 80 mittelständische Familienunternehmen zusammengebracht, die sich auch hier zu übergreifenden Themen sozusagen austauschen. Also sie haben irgendwann mal 20 Themenfelder identifiziert. Und das sind im Prinzip Themen, die alle Unternehmen etwas interessiert oder angeht. Und hier kann man sich auch unter Gleichgesinnten sozusagen austauschen über Best-Practice-Ansätze und Lösungen. Also, und das wird halt sehr arg kuratiert und auch moderiert sozusagen von den Maschinenraum-Members. Und da machen wir super gute Erfahrungen, weil du einfach ja miteinander sprechen kannst, wie habt ihr denn dieses Thema, wie seid ihr das denn angegangen, wie macht ihr das denn bei euch? Und man lernt dort wirklich sehr, sehr viel voneinander. Das ist ganz, ganz toll.
Ja, ist interessant, dass du ansprichst, dass der Austausch für dich sehr wichtig ist zu anderen Unternehmerinnen, Unternehmern. Und da sprecht ihr ja vermutlich auch viel über die Herausforderungen, die ihr aktuell so habt. Was sind so die Themen, die euch besonders am Herzen liegen oder die euch auch vielleicht daran hindern oder die euch das Leben etwas schwer machen, erfolgreich eure Familienunternehmen zu führen?
Ja, also ich glaube, das Thema Bürokratie, das hört man einfach schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, es ist schon eine zunehmende Regulierung, die sich hier abzeichnet und die man spürt, was es eben gerade für mittelständische Unternehmen schwer macht, die jetzt vielleicht nicht Abteilungen mit einer Stärke von 10 oder 20 Personen einfach hat. Nehmen wir mal als Beispiel die CSRD. Auch hier sind wir jetzt dran, das Thema Reporting entsprechend aufzusetzen. Aber das ist natürlich schon ein Brett, was du da bohren musst. Gerade wenn du auch das vorher in der Form und dem Ausmaß eben noch nicht gemacht hast. Und wir sind da schon wirklich gut vorbereitet gewesen, weil wir im Bereich Energie und auch Umweltmanagement einfach schon viele, viele Daten auch schon vorher hatten. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, ein Beispiel, was einfach zeigt, niemand sagt ja, dass Nachhaltigkeit nicht wichtig ist, aber es ist dann meistens die Umsetzung, die dann wieder so hohe Anforderungen mit sich bringt, dass es wahnsinnig schwer ist, die auch teilweise in so einer kurzen Zeit dann eben auch umzusetzen. Mhm. Jetzt sind wir zum Beispiel auch im Bereich Chemie unterwegs. Hier merkt man natürlich auch eine zunehmende Regulierung. Da gibt es zum Beispiel die europäische, ich sag jetzt mal, Chemikalienbehörde. Und hier gibt es immer wieder mal neue Einstufungen. Natürlich hat man die auf dem Schirm und man weiß, oh, da ist jetzt wieder eins auf die Liste gesetzt worden. Aber das impliziert eben auch, dass du permanent zum Beispiel an deinen Rezepturen einfach auch Anpassungen machen musst. Stoffe werden anders eingestuft, sind dann vielleicht nicht mehr verfügbar oder dürfen nicht mehr in Umlauf gebracht werden oder du musst dann wieder arbeitsschutztechnische Maßnahmen ergreifen und so weiter. Auch das muss halt natürlich alles gemonitort werden. Mhm. Und jo, dann hast du natürlich noch andere Sachen. Thema Energiekosten, Fachkräftemangel, das ist natürlich ein deutschlandweites Thema. Aber du hast halt damit zu tun, musst halt schauen, wie positionierst du dich, wie stellst du dich auf, wie behebst du das, wo automatisierst du Prozesse oder wo machst du sie vielleicht effizienter, damit du da vielleicht dir jemanden dann, ich sag mal, einsparen klingt immer so böse, aber der Punkt ist ja, es gibt ja gar niemanden mehr, der es halt machen könnte, bis hin zu dem Thema, was an Megatrends noch auf uns zukommt, Digitalisierung, KI, Industrie 4 oder 5.0, ja. Auch hier müsst ja deine Mitarbeitenden permanent weiterbilden und auf dem Laufenden halten, damit die all diese Veränderungen und diese raschen Veränderungen vor allen Dingen ja auch mitgehen können. Also Jobs, die halt vor 20 Jahren mal noch so waren, die sind ja heute schon nicht mehr so und wahrscheinlich ist heute der Zyklus schneller geworden. Mhm. Das sind natürlich schon Herausforderungen, denen man da entgegenblickt. Und ja, wir haben es am Anfang angesprochen, wir sind international tätig. Das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir im internationalen Handel natürlich auch immer schauen müssen. Da merken wir auch mehr Handelsbarrieren, als es halt vielleicht früher noch gab. In welche Länder kannst du noch liefern? Wer kann mit wem? Wer kann nicht mehr mit wem? Wie sieht's aus mit Zollbestimmungen oder jetzt auch mit den Sanktionsmaßnahmen? All das musst du natürlich auch hier entsprechend monitoren und deine Prozesse auch so sicher aufstellen, dass dir da halt nichts anbrennen kann im Prinzip. Mhm. Und das ist natürlich für jetzt uns mit insgesamt in der Gruppe 350 Leuten weltweit, ja, ist das schon eine Aufgabe.
Ja, ja. Und hat das Auswirkungen auf so, also du hast mir ja zum Beispiel erzählt, ein ganz wichtiger Markt ist für euch auch Taiwan.
Ja.
Also wie gehst du so ein Thema an? Heißt das dann für euch eher, dass ihr dann vielleicht für den Markt doch lokal produzieren wollt? Oder wie sozusagen, was hat das für konkrete Konsequenz? Also sozusagen die Themen, mit denen ihr hier zu kämpfen habt, was bedeutet das für ein internationales Unternehmen wie eures?
Ja, absolut. Also natürlich hast du dann die geopolitischen Themen auch auf dem Schirm. Und wenn es dann halt jemals zu irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Blockbildungen kommen wird, dann wird das auch einen Einfluss auf dich haben, hier mit Produktionen aktuell nur in Deutschland. Und das haben wir natürlich auf dem Schirm und das beobachten wir. Aber um jetzt die Entscheidung zu treffen, dass man irgendwo eine Abfüllung oder eine Produktion vor Ort macht, da stehen natürlich auch noch andere Themen an. Also wie groß ist wirklich der Markt? Mhm. Hat es das Potenzial wirklich für eine eigene Abfüllung? Diese Themen müssen dann natürlich ganz sorgfältig auch abgewogen werden. Und wie gesagt, jetzt sind wir halt eben auch ein Betrieb, der, ich sag mal, Gefahrenstoffe oder zumindest chemische Stoffe eben verarbeitet oder handelt. Und auch das ist natürlich in jedem eigenen Markt wieder anders. Das heißt, du brauchst auch dort natürlich die Experten vor Ort, die dich dann auch beraten und unterstützen, um das ganze Setup eben auch zu machen. Und genau, deswegen, wir schauen uns das an, wenn es soweit ist. Wir haben das auch auf dem Radar, dass das auch kommen kann. Aber aktuell ist das jetzt für uns noch kein Thema.
Mhm. Ja, aber was ich immer wieder wahnsinnig beeindruckend finde, ist, trotz all dieser Schwierigkeiten und Herausforderungen lassen sich deutsche Unternehmerfamilien den Optimismus nicht nehmen. Und das sieht man ja auch hier. Ich meine, ihr seid ja irre erfolgreich und es ist wirklich toll, das zu sehen. Und vielleicht komme ich zu meinen Schlussfragen. Und das sind immer, ich stelle immer die drei gleichen Fragen am Schluss. Und der erste was war der wichtigste Ratschlag, der dir jemals gegeben wurde?
Oh Gott. Ich mag so Fragen nicht, die mich überraschen. Der wichtigste Ratschlag. Oh Gott.
Wir können die Frage ja einmal schieben und mit der zweiten machen wir gleich weiter.
Hatte ich Spicke mal.
Was hast du von deinen Kindern gelernt?
Neugierig weiterhin zu sein und offen zu sein. Mhm. Oder wie soll ich sagen, so ganz unbeschwert an manche Dinge einfach ranzugehen. Und nicht gleich zu sagen, kann ich nicht.
Geht immer.
Ja.
Man kann alles hinkriegen.
Genau.
Ja. Wir sind ja hier von Contora und unser Claim ist, wir verstehen Vermögen und Vermögen halt auch in all seinen Dimensionen. Daher die Frage, was bedeutet Vermögen für dich ganz persönlich?
Ja, vor allen Dingen auch Freiheitsgrade, weil und eben auch Verantwortung. Wie ich es auch vorhin schon genannt habe, natürlich hat man gestalterische Möglichkeiten, aber ich glaube, es kommt eben darauf an, wie wir die einsetzen und dass man hier eben auch die Verantwortung dafür übernimmt. Das ist für mich ganz wichtig bei dem Thema Vermögen.
Mhm. Ja, also vielleicht kann ich das an der Stelle sagen, das ist fast die klassische Antwort,
die
ich ganz. aber das ist ja, also Freiheit und Gestalten, das ist in Verantwortung. Das ist schon was man ganz oft von Unternehmern hört. Und das, glaube ich, auch das, was das deutsche Unternehmertum wirklich auszeichnet. Also
ja, und was ja vielleicht auch, also finde ich auch gut, dass ihr darüber sprecht, weil man wird ja oft auch. Dann als Unternehmer, erstmal wird man immer in die Schublade gesteckt oder ist ganz viel Vermögen vorhanden, was nicht immer so sein muss, ja, weil ganz viel Risiko drin steckt. Aber trotzdem, dass man hier auch das Bild vielleicht so ein bisschen dahin verändert, weg von diesem Unternehmer, die wie Donald Duck in ihrem Turm sitzen, sondern die das wirklich verantwortungsvoll auch einsetzen wollen für weiteres Wachstum für Arbeitsplätze und die Familien, die dranhängen, aber eben auch für die Gesellschaft.
Mhm. Darf ich nochmal auf die erste Frage zurückkommen?
Okay, ich habe was. Der wichtigste Ratschlag war, mein Papa hat immer gesagt, fahr die Ideallinie. Da bist du schneller um die Kurve.
Und dann muss ich eine Anschlussfrage stellen. Und wie findet man die Ideallinie?
Das ist Übung.
Übung?
Ja.
Ja. Ja, dann ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch zur Firma Rowe und deinem ganz persönlichen unternehmerischen Weg. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ganz lieben Dank, mir auch. Fand es ein super schönes Gespräch. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.